Weihnachtsfest ist nun heute. Danket Gott, ihr lieben Leute. So viel hat er uns gegeben, segnet unser Erdenleben.
Danke für den roten Apfel und für die Banane auch. Danke, Herr, für die Tomaten. Sieh uns deine Lieb verraten.
Danke für die Birne Beeren, die wir immer gern verzehren. Danke für die Pflaumen Trauben, die das... Naschen uns verlauben.
Und die Paprika ist rot. Ja, wir leiden keine Not. Freuen uns auch Mehl und Mais. Wie lecker ist diese Speis?
Von ganzem Herzen danken wir, ja, dass wir haben alles, ja, du sorgst für uns und gibst uns Speis und zu erfreuen du uns weißt.
Ernte im Herbst. Korn und Heu sind nun geerntet. Überreif ist längst der Mais. Auf dem Felde warten Rüben, auf die Ernte dick und weiß. In den Gärten das Gemüse stets bereit in bunter Pracht. Es wird Zeit, es jetzt zu ernten, kühl wird's manchmal schon zur Nacht. Äpfel, Birnen in den Bäumen, Pflaumen saftig, süß und blau. Und vom Nussbaum fällt ins Grase, Nuss für Nuss, komm her und schau. Die Kartoffeln sind die letzten. Grabt sie aus der Erde aus. Freut euch an der guten Ernte, macht ein Dankesfest daraus.
Danke, Herr, für Korn und Wein. Danke für das Leben. Danke, Herr, dass du versorgst. Du hast es uns gegeben.
Thank you. Geschwister, was würden wir ohne Kinder machen? Gott sei Dank, dass wir so viele Kinder hier haben. Das Programm geht jetzt weiter.
Ich lese nun aus Psalm 136, die Verse 1 bis 9 und den Vers 26. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, denn seine Güte währet ewiglich. Danket dem Gott aller Götter, denn seine Güte währet ewiglich. Danket dem Herrn aller Herren, denn seine Güte währet ewiglich. Der große Wunder tut allein, denn seine Güte währet ewiglich. der die Himmel weißlich gemacht hat, denn seine Güte währet ewiglich. Der die Erde auf Wasser ausgebreitet hat, denn seine Güte währet ewiglich. Der große Lichter gemacht hat, denn seine Güte währet ewiglich. Die Sonne, dem Tag vorzustehen, denn seine Güte währet ewiglich. Dem Mond und Sterne, der Nacht vorzustehen, denn seine Güte währet ewiglich. Danket dem Gott des Himmels, denn seine Güte währet ewiglich. Amen.
Amen.
Ich lese aus Psalm 104 die Verse 1 bis 2, 13 bis 15, 27 bis Vers 30. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich, du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest aus dem Himmel wie einen Teppich. Du feuchtest die Berge von oben her. Du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz des Menschen, dass du Brot aus der Erde bringest. Es wartet alles auf dich, dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie, was du deine Hand auftust. So werden sie mit Gut besättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Du nimmst weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Du lässest aus deinem Odem, so werden sie geschaffen und du erneuerst die Gestalt der Erde. Amen.
Jetzt die Ansprache von Doreen Atiano.
Ich begrüße euch ganz herzlich zur Ansprache und ich denke, die meisten von euch rechnen damit, dass aufgrund des verlängerten Programms die Ansprache verkürzt wird. Das ist falsch. Wir haben eine ordentliche Predigt und ich freue mich, dass die Gemeinde gefüllt ist. Also nicht nur mit Sachen von der Erntedank, Gemüse und Obst und Brot, sondern auch mit Geschwistern. Also der Saal ist ganz voll. Wenn wir die Möglichkeit hätten, wären wir wahrscheinlich auf der Straße auch präsent. Aber zum Glück hat es gereicht. Ich möchte zum Anfang aus 5. Mose Kapitel 11 ab Vers 11 lesen. Zweiter Teil. Das Land, in das ihr zieht, um es in Besitz zu nehmen, ist ein Land mit Bergen und Tälern. Es trinkt Wasser von Regen des Himmels. Es ist ein Land, um das sich der Herr, dein Gott, kümmert, auf das die Augen des Herrn, deines Gottes, allezeit gerichtet sind, vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. 5. Mose, Kapitel 11, ab Vers 11. Ich wiederhole vom Vers 12, es ist ein Land, um das sich der Herr, dein Gott, kümmert, auf das die Augen des Herrn, deines Gottes, allezeit gerichtet sind. Vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Es geht weiter in Vers 13. Wenn ihr nun meinen Geboten eifrig gehorcht, die ich euch heute gebiete, sodass ihr den Herrn, euer Gott, liebt und ihm mit eurem ganzen Herzen und mit eurem ganzen Seele dient, so will ich den Regen für euer Land geben zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen, dass du dein Korn, deinen Most und dein Öl einsammeln kannst. Und ich will deinen Vieh auf deinem Feld Gras geben, und du wirst essen und satt werden. Ich denke, wenn wir alleine nur diese Stelle in der Heiligen Schrift betrachten würden, wäre extrem beruhigend und friedensvoll, dass wir, wenn wir unter Gottes Führung stehen, wir brauchen uns keine Gedanken zu machen und keine Sorgen. Und deshalb sind wir heute hier. Wir feiern das Erntedankfest und alles ist sehr gut befüllt. Und wir machen das ungefähr, wenn die Landwirte so die Ernten eingesammelt haben, zur gleichen Zeit. Aber ich frage euch, ist jemand von euch tätig in der Landwirtschaft? Die Hand hoch. Einmal. Ist jemand tätig mit einem so Hobbygärtnerei und so im Garten? Mehr? Oh, das sind schon mehrere Hände. Dann versteht man natürlich ein bisschen besser, was mit so Erntedank oder die Ernte so die Sache ist. Ich muss sagen, ich bin nicht tätig in der Landwirtschaft und auf dem Garten haben wir aufgegeben seit ein paar Jahren. Und es gibt nur Blumen, ja, aber sonst keine verzehrbaren Produkte. Und ich muss sagen aber, bei uns zu Hause ist Erntedankfest wöchentlich. Ist Erntedank fast, also jede Woche, und das ist die Zeit, wo meine Frau nach Hause kommt vom Einkaufen. Also sieht fast ungefähr so aus. Sie kauft gerne ein und sie schaut nicht, was das kostet. Ja? Und so, dass wir die Familie gesegnet werden und in Überfluss leben. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Deshalb vielleicht für uns ist sehr wichtig, wie wir das wahrnehmen. Wann ist für uns Erntedank? Aber was wir heute machen, ist ein Zeichen, dass wir dem Gott im Himmel dankbar sind. Nicht nur für diese Gemüse und für die Sachen, die wir jetzt immer einkaufen können, sondern wir erkennen den Gott an als Geber dieser Güter. Und ich muss sagen, wer in der Landwirtschaft tätig ist, denkt einfach, ja, heutzutage, man ist nicht mehr so viel an Gott angewiesen. Es gibt so künstliche Bewässerung, es gibt Gewächshäuser, es gibt künstliche Beleuchtung in der Nacht mit Infrarot, dass die Pflanzen auch in der Nacht wachsen. Es gibt alles mögliche Versicherungen bei Ernteausfall und Subventionen vom Staat und so weiter. Wie viel Gott ist noch präsent einfach in unserem Leben als Menschen, die in dieser Gesellschaft leben? Aber wir wissen, es steht noch in der Schrift, dass Gott auch die Sonne scheinen lässt und auch Regen gibt über Gerechte und Ungerechte. Aber genau gleichzeitig wissen wir auch, dass Gott dieser Mensch, also die Gerechten verstehen wir schon sehr gut, warum Gott segnet, aber die Ungerechten, warum steht, dass alle gleich behandelt werden? Und ich denke, der erste Gedanke, der mir kommt, ist, dass diese Art, diese Kategorie von dieser Gruppe von Menschen da ist, dass wir tätig werden und ihnen zeigen, wie Gott ist und wie gut Gott ist. Im Jakobus, Kapitel 4, Abvers 13, lesen wir in der Schrift, wohlan nur, Jakobus, Kapitel 4, Abvers 13, wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wir wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Das ist etwas, so Planung gehört dazu. Jeder Mensch, der in der Geschäftswelt tätig ist, muss schon einen Plan haben. Und der Apostel sagt hier, es ist gut, aber kommt jetzt das Wichtigste. Und ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Und ich denke, das ist für mich ein Hauptmotto meines Lebens geworden. Wenn der Herr will, werde ich das schaffen, oder wenn der Herr will, wird das geschehen. Und was ist mit der Ernte in der Landwirtschaft? Wir wissen schon, diejenigen, die schon so einen Garten haben und sie können einfach sich freuen auf die Arbeiten. Es gibt einfach das Ackern erstmal, dann das Säen, dann das Wachsen der Pflanzen, dann Pflegen der Pflanzen mit der Entfernung der Unkraut. Des Unkrauts und das Reifen und die Ernte danach. Und ich muss sagen, ich war ziemlich klein und die Zeit, die ich bei meinen Großeltern verbracht habe, blieb mir einfach im Gedächtnis sehr, sehr stark. Und mein Opa hat einen relativ großen Garten für die damaligen Verhältnisse und hat einfach alles möglich so gesät und Gemüse und Obst alles selber gemacht und hat gesagt, ja, komm mal her, ab jetzt ist es Frühling, du bist groß geworden, ich war glaube ich 4 oder so, was heißt groß, und hat gesagt, das hier ist dein Beet. Hier kannst du machen, was du willst, die Gemüse säen, also die Samen, was du willst, alles ist da, und das musst du pflegen. Ich hatte gesagt, das ist eine gute Sache, so schon so klein und so ein Landwirt, das hört sich gut an. Und ich habe angefangen, einfach so diese kleine jetzt habe ich vergessen, wie das heißt, diese kleine Zwiebel, die als mal reinsteckt, Steckzwiebel, vielen Dank. Ich habe sie so reingesteckt, ich habe so Samen von den Möhren, den Karotten einfach so gesät. Und dann, als ich so fertig war, das war ungefähr 2 Quadratmeter, war schon eine große Fläche für mich, also ein paar Reihen und so. Und als ich fertig war, ich glaube, das waren Steckzwiebel, Karotten und noch irgendetwas, was ich mich nicht mehr erinnere, okay, was kommt jetzt? Jetzt muss man warten. Aber muss ich nicht irgendwie so aktiv was machen? Nein. Und wie machst du das? Machst du auch nichts weiter? Nee, das kommt von alleine raus. Oder besser gesagt, das kommt weil es Gott will. Und ich hatte richtig ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Wie kann es sein, dass aus so einem kleinen Steckzwiebel ein großer Zwiebel wird, so ein Lauch? Und aus der Sonne ganz kleines, also die Karottensamen sind extrem klein. Da muss man schauen, dass man sie nicht verliert. Und kommt so eine Riesenkarotte raus. Woher kommt dieses Material, das Zusätzliche, was kommt? Und dann Jahre später habe ich aus der Heiligen Schrift erfahren, das ist nicht das extremste, der extremste Fall. Jesus sagt, ein Samenkorn. Also Samenkorn habe ich gesehen, als meine Eltern so oder Großeltern die eingelegte Gemüse gemacht haben in Gläser. Die haben Senfkörner in den Gläser reingestreut. Und tatsächlich ein Senfkorn ist ziemlich klein. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, so vielleicht ein Kubikmillimeter. Ja, so ein Senfkorn. Und Jesus sagt, aus diesem Samen kommt ein Baum raus, dass die Vögel des Himmels einfach da Nester bauen. Woher kommt dieses Material? Wie ist es geplant, programmiert und geplant, dass dieser extrem kleine Korn aus der Erde so Mineralien und Wasser nimmt und so und durch Photosynthese und Licht und alles Mögliche und CO2, wird ein Baum generieren. Und ich denke, das ist für mich das erste Wunder, was ich erleben konnte, so als Kind. Damals in der kommunistischen Diktatur war nicht so leicht, an Glaubensthemen zu kommen. Und für mich war es richtig wie, richtig ein Wunder. Wieso? Ich hatte gedacht, dass die Wirte irgendwas anderes tun und dann wächst es einfach. Aber das ist, weil es so Gott geplant hat. Und das ist richtig hervorragend. Wie ist denn dann weiter mit Ackern und Säen und Wachsen und so weiter? Ich lese ja ein paar Stellen aus der Schrift. In der Sprüche, Kapitel 24, Vers 31. Sprüche 24 ab Vers 30, Entschuldigung. Ich bin vorüber am Acker eines Faulen und am Weinberg eines Unverständigen. Und siehe, er ging ganz in Unkraut auf und Nesseln überwucherten ihn und seine Steinmauer war eingestürzt. Das ist, sagen wir so, ein vorbildlich für so nicht, oder? Das heißt, wenn man richtig seinen Anteil bringt, Gott macht den Rest. Aber die Menschen müssen einfach deren Anteil auch erfüllen. Und was ich euch mitgeben möchte, ist nicht nur, dass wir uns freuen auf die Ernte, was Gott ermöglicht hat und uns gegeben hat, sondern auch, dass wir unser Teil erfüllen sollen. Und auch nicht im Sinne, dass wir Nahrung haben, sondern dieser Erntedank, was in der Schrift ganz, ganz wichtig erscheint. Und zwar dieser Ernte der Seelen. Weil mehrmals in der Schrift ist dieser Ernte der Seelen einfach der zentrale Punkt der Bibel. Und es wird einfach assoziiert und verglichen mit der Ernte in der Landwirtschaft, weil die Menschen im Laufe der Jahrtausende das leicht hatten, richtig zu verstehen. Aber das Wichtigste ist einfach diese Parallele, was habe ich da identifiziert, mit dem Ernten der Seelen. Das heißt, der Mensch muss auch seinen Beitrag bringen. Psalm 126, Abvers 5. Das ist auch der Text eines Liedes, das wir sehr gut kennen, zum Thema Säen. Die mit Psalm 126, Vers 5. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Garben. Und das ist ein großer Segen. Warum mit Tränen? Warum säen mit Tränen? Weil es einfach dieser Gedanke, ich muss auf einen Teil, was ich eigentlich für mich nutzen könnte, zum Beispiel wenn man Kartoffeln sät oder pflanzt, ich muss auf diesen Teil verzichten. Ich hätte gerne Pommes gegessen. Entschuldigung jetzt für den Vorschlag. Ja? Aber ich konnte für mich nutzen. Und das muss ich einfach in die Erde tun, in der Hoffnung, dass Gott das wachsen lässt. Was ist mit dem Wachsen? Es ist auch der Anteil, wo Gott aktiver ist, weil der Mensch ist einfach nur gefragt, das Unkraut zu entfernen, aber das Wachsen selbst, diese Transformation aus den Mineralien und aus allen Stoffen aus der Erde, das in die Pflanze reinfließt und so, das ist ein Wunder. Joel Kapitel 2, Vers 23. Joel 2, 23. Und ihr Kinder Zions, frohlockert und freut euch über den Herrn, euer Gott, denn er gibt euch den Frühregen im rechten Maß und der lässt euch am ersten Tag Regengüsse herabkommen. Frühregen und Spätregen. Und ich muss sagen, auch wenn der Mensch sagt, ja, ich kann einfach so einen Brunnen graben und Wasser aus der Erde pumpen und ich werde so eine Bewässerungsanlage beschaffen, dann ist Gott derselbe, der das Wasser in den Boden gibt, weil es ist nicht überall so selbstverständlich. Man spricht jetzt immer wieder über Trinkwasserkrise und so. Ja, wir müssen nicht verstehen, dass auch das Wasser von Gott kommt. Mit Pflegen hat was zu tun, was in Matthäus 13, Vers 30 steht in der Schrift. Matthäus 13, Vers 30. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, lässt zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne. Denn Weizen aber sammelt in meine Scheune. Und das mit der Ernte, Ich muss sagen, als ich groß geworden bin, so, da gab es in meinem Land, die Ernte wurde immer noch von der Familie geerntet. Und es war so eine große Sache, sind einfach Verwandten eingeladen, die einfach immer mitgeholfen haben. Und mich hat keiner gefragt, magst du kommen zu Ernte sammeln oder willst du Videospiele spielen? Videospiele gab es gar nicht und ich war gar nicht gefragt, es war ein Muss. Und deshalb versteht man einfach, wie schwer das ist und den ganzen Tag, also es ist das pralle Sonne oder was auch immer, man muss einfach richtig gut arbeiten. Und man ist ganz, ganz froh, wenn die ganze Ernte nach Hause gebracht wird und dann in der Scheune liegt. Aber diese Gemeinschaft an der Ernte, das war etwas, was heutzutage, ich muss sagen, es fehlt. Das war so eine Art Vernetzung zwischen den Familienmitgliedern. Da kamen die Onkel und die Tanten und Omas und Opas und so. Und jeder hat versucht zu helfen, wie er sie konnte. Und man muss dazu sagen, das war so eine gute Gelegenheit, sich mal zu unterhalten und einfach die Beziehung untereinander zu stärken. Heutzutage ist diese positive Wirkung dieser Ereignisse nicht mehr zu sehen, leider. Und zu danken. Wir sagen immer, wenn irgendwas Gutes passiert oder wir vor einer Gefahr aufbewahrt wurden, wir sagen Gott sei Dank. Und wie oft meinen wir richtig ernst? Steht in Epheser 5, Vers 20. Epheser 5, Vers 20 sagt alle Zeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe eine Parabel gelesen, also gehört. Ich weiß nicht, ob das eine wahre Geschichte ist oder einfach nur eine Parabel, die so herumläuft, aber es ist richtig sehr interessant zu hören. Man erzählt, dass ein junger Mann, so ein Teenager, der war blind und der hat gebettelt auf dem Marktplatz von einer großen Stadt. Und der hatte so ein Plakat, also so eine Platte vor ihm, so eine Pappe, und da stand: Ich bin blind, bitte um Hilfe. Und er hatte so einen Hut und die Passanten haben so Münzen reingeworfen und es ging so weiter. Und zu einem gewissen Zeitpunkt kommt ein Fremder und fragt, darf ich etwas schreiben auf deinem Plakat? Und der Blinde hat gesagt, ja, was kann er für dich? Ja, mach das. Er hat das umgedreht, hat was geschrieben und hat einfach so mit der neu geschriebenen Seite aufgelegt vor dem Jungen. Und als er so 3 Stunden später kommt, war dieser Hut voll mit Münzen. Und der Junge hat gehört, dass er die Münzen immer sind reingefallen, deutlich schneller und mehr Münzen als vorher. Und hat den Mann gefragt, was hast du da geschrieben? Ja, und er hat gesagt, heute ist ein wunderschöner Tag, aber ich kann ihn nicht sehen. Und er hat gesagt, aber ich habe das Gleiche geschrieben wie du, nur einfach aus der anderen Perspektive. Nicht, was du nicht kannst, sondern was die anderen können. Und dafür muss ich sagen, muss man dankbar sein, dass wir über all diese Sachen verfügen, die nicht alle, allen zur Verfügung stehen. Und man sagt auch, wenn man so 100 Gründe hat zu weinen, es gibt da bestimmt 1000 Gründe, um fröhlich zu sein. Es gibt in Amerika heutzutage, in der westlichen Hemisphäre, dieser Erntedankfest und dieses Thanksgiving in Amerika. Und jeder, der das feiert, denkt einfach an Gott als Geber all dieser Segnungen. Und das ist sehr wichtig auch für uns. Wir erkennen Gott an, indem wir unsere Zehnten und Gaben in die Gemeinde bringen, aber auch, dass wir bei dem Erntedankfest dabei sind und uns freuen und gemeinsam Gott loben. Aber ich möchte nicht mich erinnern, dass wir nicht nur für uns sorgen müssen, sondern auch für alle anderen, für die Menschen, die nicht so gesegnet worden sind. Und ich habe einen Spruch gefunden, was mir sehr gut gefallen hat, und ich möchte das mit euch teilen. Es heißt so, ich habe versucht zu übersetzen, ich hoffe, dass es geklappt hat. Erinnere dich nicht an das Gute, das du anderen tust. aber vergiss nicht das Gute, das für dich getan wurde. Und ich gebe euch das mit, einfach vielleicht in euer Leben dann umzusetzen. Nicht vergessen, was andere für uns getan hat, aber vielleicht, wir sollen uns nicht mehr erinnern an die Taten, die wir für andere gemacht haben. Wie ist es mit der Seelenernte? Das Wichtigste, was in der Schrift steht, ist nicht die Ernte der Gemüse und was für uns Nahrung bedeutet, sondern die Ernte der Seelen. Und genau Jesus Christus sagt genau das. Er vergleicht diese Welt wie so ein Acker, wo das Wort Gottes gesät wird. Die Pflanzen wachsen, gemischt mit Unkraut. Gott pflegt das und hofft, dass die Pflanzen gesund wachsen und da zur Ernte beitragen können. Und dann wird es geerntet. Es steht aber im geistlichen Sinne, das mit dem Ackern. Wie kann man vergleichen in einem Gebiet, wo das Wort Gottes gepredigt werden sollte? Man hat gesehen, zuerst möchte den Menschen zeigen, wie Gott ist. Und wie kann man das sonst machen, als man selber sich benimmt wie Christus? Man tut, was Christus getan hätte in der Situation. Und die Menschen sollen durch uns sehen, wie Gott ist. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und wir wissen schon, das Sehen im geistlichen Sinne ist das Wort Gottes. Und sehr oft, wie der Vers, was wir vorher gelesen haben, gesagt hat, mit Tränen das Wort Gottes streuen. Weil nicht selten mit Widerstand und mit Verfolgung und mit Opfer verbunden wird. Und die Hoffnung, was uns der Heilige Geist gibt, wird in Apostelgeschichte 3, Vers 19 nochmal erwähnt. Und das nennt sich Zeiten der Erquickung. Und die kommen nicht von alleine, die kommen durch den Geist Gottes. Apostelgeschichte 3, Vers 19. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung von Angesicht des Herrn kommen. Wie ist es mit dem Ernten der Seelen? Da steht in Matthäus 9, Vers 37 etwas ganz Interessantes, was eigentlich für die ganze Schrift charakteristisch ist. Matthäus 9, Vers 37. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter an seine Ernte aussende. Und woher sollen diese Arbeiter kommen? Woher sollen die? Wer sind das? Es gibt mehrere Meinungen dazu, aber ich denke, was mir gefallen hat, sind die Menschen, die Gott kennengelernt haben. Die werden einfach zu Arbeiter und die bringen und gewinnen für das Reich Gottes weitere Mitarbeiter. Johannes Kapitel 4, Vers 35. Ich möchte, dass wir gemeinsam lesen. Johannes 4, ab Vers 35 sind es ein paar Verse bis Vers 38. Vers 35. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Die sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Vers 37. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt, andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Aber bei der Ernte der Seelen gibt es keine Streitigkeiten, dass ich gesät habe und du hast geerntet. Alle freuen sich, wenn diese Ernte groß ist, mit sehr, sehr vielen Seelen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig an der ganzen Sache. Jeder bringt seinen Anteil, was er kann. Und alles in der Summe wird zum Segen führen, für viele Seelen, die gerettet werden. Es gibt noch ein Vers, was eigentlich zu tun hat, meiner Ansicht nach, mit der Endzeit. Und da steht in Amos Kapitel 9, Vers 13 folgendes. Amos 9, Vers 13. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da der Pflüger den Schnitter und den Traubenkelterer, den Seemann, ablösen wird. Ist ein bisschen schwer nachzuvollziehen, ja? Aber ich lese es nochmal. Es kommen Tage, spricht der Herr, dass der Pflüger den Schnitter und der Traubenkelter den Seemann ablösen wird. Dann werden die Berge von Most triefen und alle Hügel überfließen. Und ich denke, diese Prophezeiung von Amos 9, Vers 13, bezieht sich nicht auf die Früchte und auf die Gemüse und auf Weizen, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern ist genau diese Zeit, wo wir als Christen in dieser Gesellschaft, wo wir sehen, dass bei der großen Mehrheit fast gar kein Interesse mehr gibt für Gott und für Glauben, dass wir so eine Art Erweckung erleben werden, die wir nicht gehalten hätten als möglich. Da steht, dass derjenige, der sät, schon hinter ihm die Pflanzen wachsen so schnell, dass der Pflücken, also derjenige, der die Ernte sammelt, wird ihm erreichen. Das heißt, diese Pflanzen im Sinne, dass die Seelen für Gott, die Ernte, die Seelenernte, so schnell gehen wird, dass wir alle sehr überrascht sein werden. Dass die Ernte gleich nach den Seelen kommt. Und ich bin als Christ, als Adventist in dieser Welt, ich bin sehr neugierig, wie das sein wird. Etwas, was die Menschen heutzutage sich gar nicht vorstellen können. Es hat natürlich auch mit diesem Spätregen zu tun, im geistlichen Sinne. Wann danken wir und wann sagt Gott einfach Dank? Ist ein interessanter Punkt, vielleicht nicht direkt, aber er gibt einfach Lob den Menschen. Steht in Matthäus 25, Vers 20. Matthäus 25, da geht in Vers 20 so. Es trat der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach: Herr, du hast mir 5 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Und ich muss sagen, ich würde mir sehr wünschen, dass im Himmel sowas passieren wird. Ja? Dass Gott mir und uns sagt: Recht so, du guter und treuer Knecht. Denn du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und was ist schöner als genau dieser Augenblick des Erntedankfestes im Himmel, wo nicht Gemüse stehen werden herum, vielleicht auch, aber die Seelen, die aus dieser Welt gewonnen worden sind für Gott. Ich möchte zum Schluss kommen mit einem Zitat aus Jesaja Kapitel 51 ab Vers 2. Jesaja 51 ab Vers 2. Seht auf Abraham, euer Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat. Denn als Einzelnen habe ich ihn berufen und ihn gesegnet und gemehrt. Denn der Herr tröstet Zion und er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüsten wie Eden und ihre Steppe wie den Garten des Herrn. Freude und Wonne, Dank und Lobgesang wird darin gefunden werden. Möge Gott uns alle helfen, dabei zu sein. Amen.
Zum Schluss unseres Gottesdienstes mögen wir noch das Lied Nummer 5 singen. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Wir singen Strophe 1 bis 3.
möchten zusammen beten. Lieber himmlischer Vater, du hast uns gesegnet mit großer Ernte. Du sorgst dafür, dass wir alles haben, was wir brauchen und uns nichts fehlt. Wir danken dir dafür, Herr. Wir möchten in diesem Gottesdienst dich anerkennen als Geber all dieser Güter. Und wir möchten hier gemeinsam Freude dabei haben, mit dir zusammen, denn du für uns sorgst. Wir möchten aber, Herr, vor allem, dass du uns hilfst und uns befähigst, dass wir Arbeiter in deinem Feld sind, dass wir unsere Mission erfüllen, Seelen für dein Reich zu gewinnen. Bitte hilf uns, den Menschen, die dich nicht kennen, zu zeigen, wie du es bist, Herr, wie Christus ist. Bitte hilf uns, dass wir uns benehmen, so wie er. Und hilf, Herr, dass wir bei dieser großen Erntedankfest im Himmel sein werden, wo die Ernte wir selber sind. Bitte hilf, dass unsere Familien und unsere Freunde, für die wir beten die ganze Zeit, dass sie auch dabei sind. Bitte gib uns diese Freude, Herr. Und wir sagen Danke dafür im Namen Jesu Christi. Amen.
Amen.
Die Gnade und Friede von Gott, dem Vater, dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist sei mit uns. Und der Friede Gottes möge uns begleiten, bis Jesus wiederkommt. Und unser Gott gebe uns die Kraft, freudig im Glauben zu stehen. Das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. Amen. Wir hören noch ein Musikstück.
Wie am Anfang erwähnt, sind alle Gäste und Geschwister eingeladen zum gemeinsamen Mittagessen. Es ist gesorgt für alle und wir müssen uns ein bisschen organisatorisch unterhalten. Wir bitten alle Teilnehmer, den Saal zu verlassen, relativ zügig, dass wir hier umgestalten wollen und die Tische bringen. Die Gäste sind eingeladen, vielleicht vor der Gemeinde oder in dem unteren Saal sich aufzuhalten. Und die Männer, die muskulös sind, sind gebeten, die zu helfen, die Tische hier aufzustellen. So, lasst uns ein bisschen uns mobilisieren, dass es nicht so viel Zeit vergeht, bis wir gemeinsam essen können. Vielen Dank. Diejenigen, die unterstützen möchten bei der Vorbereitung des Essens, sollten sich bei der Cleo melden oder bei der Elli. Also ich wiederhole, bei der Elli und bei der Cleo. Vielen Dank.